Deutschlandfunk. Wissenschaft im Brennpunkt.
Hamburg, Berlin, Stuttgart, Frankfurt, Main, Köln, Bonn. Die Liste der Städte mit Dieselfahrverboten wird immer länger. Und am Freitag sind Essen, Gelsenkirchen und damit auch ein Teil der A40, einer Autobahn, ein Teilstück dazugekommen. Ebenfalls am Freitag hat das Bundeskabinett zur Vermeidung von Fahrverboten eine Änderung des Bundesemissionsschutzgesetzes beschlossen. Dieselfahrverbote sollen demnach nur dort in Betracht kommen, wo der Jahresmittelwert von 50 Mikrogramm Stickoxid pro Kubikmeter Luft überschritten wird. Erlaubt sind 40 Mikrogramm. Alles eine Frage der Werte. Der Streit um die Stickoxide in den Städten. Thema bei Wissenschaft im Brennpunkt. Jetzt am Mikrofon begrüßt Sie Uli Blumenthal.
Wir schrauben an keinem Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter rum. Der gilt, das ist europäisches Recht.
Grenzwerte sind einzuhalten. Es gibt Verantwortliche für die Einhaltung. Und das steht nicht mehr in Frage. Es muss gemacht werden, und zwar jetzt und nicht irgendwann.
Also was wir jetzt feststellen, ist, dass diese Grenzwerte, die in der Vergangenheit in der Politik niemanden so richtig interessiert haben, jetzt aber zu ganz einschneidenden Maßnahmen im Leben der normalen Menschen führen.
Grenzwerte sind ja dafür da, dass sie einfach ein Warnsignal sind. Und wenn die überschritten werden, muss sich die Stadt was einfallen lassen.
Fahrverbote sind unverhältnismäßig.
Wenn man zu solchen Maßnahmen greift, dann muss sicherlich wissenschaftlich erstmal feststehen, dass es wirklich auch Sinn macht. Und das, finde ich, muss man jetzt auch nochmal überprüfen.
Um es nochmal ganz konkret zu sagen, derzeit traut sich kein Politiker an den Autoverkehr ran.
Die Grenzwerte von 40 auf 50 Mikrogramm einfach mal angehoben, zu Recht. Diese Frage geht an Professor Dr. Andreas Warner, Direktor des Instituts für Energie- und Klimaforschung am Forschungszentrum Jülich und hier heute im Deutschlandfunkstudio. Herr Professor Warner, kann man einfach mal so von 40 auf 50 hoch switchen?
Ja, offensichtlich. Ja, guten Tag. Also offensichtlich kann man die Grenzwerte ändern oder zumindest versuchen, sie zu ändern. Es ist aber, soweit ich informiert bin, europäisches Recht und insofern sind es tatsächlich die Grenzwerte, die in den juristischen Verfahren eine wichtige Rolle spielen und Bestandteil dessen sind für die Urteile. Der Punkt ist, man kann sich natürlich fragen, wie kommt dieser Grenzwert überhaupt zustande? Und das ist ja auf europäischer Basis ein vereinbarter Grenzwert. Ursprünglich, und das ist gut so, hat man sich darauf besonnen, der Weltgesundheitsorganisation zu folgen und deren Empfehlungen zu übernehmen. Und schon lange, mehr als 10 Jahre, hat WHO das wissenschaftlich untersucht. Um es kurz zu machen, alle wissenschaftlichen Untersuchungen, die WHO, der Weltgesundheitsorganisation, vorlagen und liegen, haben zum Schluss, dass man nicht wissenschaftlich begründet einen Grenzwert festlegen kann, weil die Studien dieses nicht zwangsläufig erlauben.
Also sind 40 Mikrogramm auch nur ein willkürlich festgelegter Grenzwert, ja. So wie jetzt, wir erhöhen den mal auf 50 Mikrogramm.
Naja, es ist nicht ganz willkürlich von der WHO festgelegt, sondern es beruft sich auf eine Metastudie, also eine Zusammenfassung mehrerer Studien, amerikanischen Haushalten, die Gasherde benutzt haben und man dann Kinder von 5 bis 12 Jahren untersucht haben und dann festgestellt hat, dass die etwas mehr Lungenerkrankungen und andere Erkrankungen bekommen hat. Ob das aber an den Haushalten lag, an den sonstigen Umgebungen, ob die Eltern geraucht haben oder nicht, ist nicht erfasst worden und deswegen ist man zum Schluss gekommen, es ist nicht aussagekräftig in dieser Hinsicht. Und die WHO oder die Amerikaner haben damals auch nur gesagt, es ist ein Richtwert. Mhm. Ein Richtwert ist eine Empfehlung. Und die EU hat dann einen Grenzwert, der strikte Maßnahmen erfolgt, daraus gemacht. Und als Beispiel, die amerikanische Umweltbehörde hat einen Richtwert von 100 Mikrogramm.
Als Punkt in der Diskussion wird auch immer wieder gesagt, dass in Deutschland zu dicht an der Straße gemessen wird, dass die Luftqualität in mindestens 25 Meter Entfernung zu verkehrsreichen Kreuzungen auch in der EU gemessen werden kann. Sind die Deutschen da zu genau?
Ich glaube nicht, dass die Stationen, an denen gemessen wird, nicht den Anweisungen und den Regeln der EU folgen, sondern die sind überprüft und zulässig so zu messen. Aber diese Regeln haben einen Spielraum und andere Staaten in Europa haben die etwas anders ausgelegt, auch korrekt. Also man kann nicht sagen, dass es inkorrekt, das glaube ich kann keiner Punkt sagen, inkorrekt die Container oder die Messstationen aufgestellt sind.
Stickoxide, die werden ja über das Jahr hin gemessen, da wird ein Mittelwert gebildet. Wie verhält es sich? Ist die Emission im Winter höher als im Sommer? Denn dahinter steht ja, dass ab Sommer dann die Fahrverbote 2019 greifen müssen.
Ja, der Grenzwert, den wir haben, bezieht sich auf einen Jahresmittelwert und das ist ganz wichtig. Sozusagen, da werden Stundenmittelwerte gemittelt über ein ganzes Jahr und da wird jeden Tag 24 Stunden gemessen. Und das ergibt dann den Wert. Und Fluktuationen, die dazwischen stattfinden, es gibt Wochenzyklen. Natürlich am Wochenende fahren nicht so viele Autos, ist am Samstag und Sonntag weniger Belastung. Tag und Nacht ist ein Unterschied und natürlich auch die Jahreszeiten. Der Hauptpunkt bei den Jahreszeiten ist, dass die Grenzschichthöhe, das heißt die Schicht, in der sich die unteren Luftmassen mischen, niedriger ist im Winter als im Sommer. Und denn, wenn man die gleiche Emissionen hat, dann ist einfach die Konzentration, die sich einstellt in der Luft, höher im Winter, weil man es in weniger Volumen mischt. Aber natürlich ist es auch so, dass die Emissionen im Winter wahrscheinlich vom Verkehr höher sind, weil, da kommen wir zu einem Problem, die Abgasreinigung bei kalten Temperaturen nicht so gut funktioniert wie bei warmen.
Ich will noch mal zur Veränderung des Grenzwertes ganz kurz kommen. Bundesemissionsgesetz jetzt von 40 auf 50. Was bedeutet das für die richterlich angeordneten Fahrverbote im nächsten Jahr? Kann man dazu schon was sagen? Sind die damit dann obsolet?
Das ist eine rechtliche Frage. Dazu kann ich Ihnen gar nichts sagen. Aber ich kann Ihnen sagen, dass die Verteilung, dass sehr viele Städte genau zwischen 40 im Jahresmittelwert, zwischen 40 und 50 liegen. Und wenn jetzt der neue Grenzwert oder wie auch immer 50 anerkannt ist, dann würden die keine Überschreitung zeigen von 50. Aber es gibt immer noch Stationen, die auch bisher im Jahresmittelwert über 50 und deutlich über 50 liegen. Da gibt es eine ganze Reihe, aber es sind weniger Städte.
Stickoxide in der Atemluft, die können aus verschiedenen Quellen stammen. Kraftwerke emittieren die schädlichen Gase, aber auch Heizung und Öfen in Wohnhäusern. In der Stadt allerdings stammt der Hauptanteil des reizenden Gases aus den Motoren von Fahrzeugen. Allerdings lässt sich nicht immer einfach ermitteln, welcher Verursacher genau welchen Beitrag zu den Gesamtemissionen liefert. Forschende aus Österreich haben nachgemessen mit ihrem Atmosphärenobservatorium über den Dächern von Innsbruck und Andreuning hat sie besucht.
Innsbruck, die Landeshauptstadt Tirols, die fünftgrößte Stadt Österreichs. Auf der A12 wälzt sich der Fernverkehr durch das Inntal und stößt zusammen mit den Fahrzeugen in der Innenstadt jede Menge Stickoxide aus. Thomas Karl, Professor an der Universität Innsbruck, hält ein wachsames Auge auf die Luftqualität der Stadt.
Also wir sind sehr glücklich in dieser Beziehung, dass die Universität Innsbruck relativ stadtnah gelegen ist und unser Institut sich am obersten Stock eines der höchsten Gebäude in Innsbruck befindet. Auf diesem Gebäude haben wir vor 2 Jahren einen Messturm errichtet, der ca. 20 Meter hoch ist. Und auf diesem Messturm wird dann die Luft angesaugt für unsere Schadstoffmessungen. Und auf diesem Messturm befinden sich dann natürlich auch die meteorologischen Sensoren, die wir dazu benötigen.
Die beiden offiziellen Messstationen für die Luftqualität im Zentrum von Innsbruck seien zwar hervorragend dazu geeignet, die Einhaltung der Grenzwerte zu überwachen, sagt der Atmosphärenchemiker. Sie haben jedoch auch einen Nachteil. Sie erfassen die NOx-Werte nur punktuell an ihrem Standort. Die Belastung kann aber von einem Straßenzug zum anderen deutlich variieren. Hohe Mengen an den Hauptverkehrsadern und Konzentrationen unterhalb der Grenzwerte im Wohngebiet gleich nebenan.
Die Variabilität ist ein großes Problem, weil jedes Auto hat andere Bedingungen, einen anderen Fahrer. Hängt auch davon ab, wie die Steigung gerade in diesem Straßenzug ist. Wie liegt die mittlere Windrichtung im Bezug auf den Straßenzug? Solche Fragen spielen natürlich auch eine Rolle.
Thomas Karl ermittelt die Stickoxidwerte daher ganz bewusst in ungefähr 50 Metern Höhe. Denn so erhält er ein Gesamtbild der NOx-Situation rund um das Atmosphärenobservatorium auf dem Dach des Universitätsgebäudes. Aus seinen Messwerten und ebenfalls aufgezeichneten Wetterdaten, wie etwa der Windgeschwindigkeit, kann er mithilfe statistischer Verfahren auf die Emissionen in einem Umkreis von rund einem Kilometer schließen. Und weil seine Geräte 10 Messwerte pro Sekunde aufnehmen, vermag der Wissenschaftler den zeitlichen Verlauf der Stickoxidbelastung hochgenau nachzuzeichnen und damit auch auf die Verursacher zu schließen, wie etwa auf den Straßenverkehr.
Das heißt also, wir sehen während Rush-Hour oder während dem Tag höhere Emissionen als in der Nacht. Wir sehen auch sehr starke Unterschiede zwischen Wochentag und Wochenende, was alles ein sehr starkes Indiz darauf ist, dass eben hier für Stickoxide der Verkehr dann für diese zeitlichen Verläufe auch eine gute Erklärung abgibt.
Welchen Beitrag die NOx-Quellen in der Stadt zur Gesamtbelastung liefern, wurde bisher an Modellen abgeschätzt. Experten haben dazu unter Laborbedingungen die Schadstoffwerte von Öfen oder die Abgase von Autos gemessen und dann auf das gesamte Stadtgebiet hochgerechnet. Doch spätestens seit dem Dieselskandal dürfte offenbar geworden sein, dass die realen Emissionen von Kraftfahrzeugen deutlich höher liegen als diejenigen auf dem Prüfstand, selbst wenn die Autos nicht über eine illegale Abschaltvorrichtung verfügen. Im Sommer 2015 hat das Team um Thomas Kahl daher Modellwerte und eigene Messungen der Innsbrucker Stadtluft miteinander verglichen. Wie viel NOx stammt aus dem Auspuff der Autos, wie viel aus den Schornsteinen der Gebäude, also aus dem sogenannten Hausbrand?
Was wir sehen, ist eigentlich in Bestätigung auch von anderen Studien, dass die relativen Anteile der Stickoxidemissionen aus Verkehr höher sind als erwartet.
Der Verkehr sei als Quelle für innerstädtische Stickoxidbelastungen lange Zeit unterschätzt worden. Die Messungen aus Innsbruck zeigen, dass der Beitrag bis zu 4-fach höher sein könne, als selbst in neueren Modellrechnungen abgeschätzt, schrieben die Forscher um Thomas Kahl im vergangenen Jahr im Fachmagazin Scientific Reports.
Die Frage weitergegeben an Andreas Warner, Direktor des Instituts für Energie- und Klimaforschung am Forschungszentrum Jülich. Modellrechnungen unterschätzen den Beitrag der NOx-Emissionen bis zum Faktor 4. Ist das seriös oder eher spekulativ?
Nee, das ist so. Vor allen Dingen, wenn Sie auf Straßenniveau, also in Straßenschluchten, in Städten Messungen durchführen. Denn die allermeisten Modelle heute, gerade Chemietransportmodelle, die sie brauchen, die also die Emissionen behandeln und auch die Atmosphärenchemie berechnen, haben nicht diese Auflösung, diese räumliche Auflösung, sodass sie auf Straßenniveau, das heißt 10 Meter Breite, tatsächlich eine Vorhersage oder eine Analyse machen können. Die meisten haben 1 Kilometer Auflösung und da können sie leicht sehen, die Straßen sind viel kleiner. Und deswegen ist gemittelt, was sie da messen. Und ganz klar, Messungen zeigen auch, dass sie eine hohe Variabilität haben. Das heißt, wenn sie in einen Park fahren, 30 Meter von der Straße entfernt, sind die Werte ganz andere, viel, viel niedriger. In Spielstraßen oder in Wohngebieten sind die Werte viel, viel niedriger. Um Größenordnung teilweise niedriger, als wenn sie in einer Straßenschlucht messen.
Darauf werden wir nochmal zurückkommen, aber lassen Sie uns jetzt ein bisschen Atmosphärenchemie betreiben. Also wir reden ja alle über Stickoxid, aber gemeint ist sowohl Stickstoffmonoxid als auch Stickstoffdioxid. Und dieses NO2 macht eigentlich nur 15% der Emissionen aus und ungefähr 80-85% Stickstoffmonoxid. Und eine entscheidende Rolle spielt dabei Ozon. Wie muss man diesen Dreiklang eigentlich beschreiben und verstehen können? Wer wandelt was um und wer wandelt was in sozusagen die gefährlichen Emissionen um?
Ja, also wir reden ja allgemein von NOx, was die Summe, wie Sie richtig sagen, von Stickstoffmonoxid, NO, und Stickstoffdioxid ist. Nur Stickstoffdioxid ist eingestuft als gesundheitsschädlich. Die Emissionen sind sehr unterschiedlich. Ein Dieselfahrzeug, ein PKW mit Cut hat eine Emission von ca. 40% NO2 und 60% NO. Ein LKW oder Lastkraftwagen hat zumeist eine Emission von nur 10% oder 7% NO2 und 93% NO. Das mischt sich jetzt in der Atmosphäre und Sie haben recht, dieses NO und NO2 wird ineinander umgewandelt in einer Reaktion mit Ozon. Ozon oxidiert NO zu NO2. Gleichzeitig macht aber der Sonnenschein, also die Sonne, zerstört das NO2 wiederum zu NO. Das heißt, sie haben ein sogenanntes photochemisches Gleichgewicht, was sie einstellen. Nun hat man in der Straßenschlucht zumeist die Situation, dass ich so viel Emissionen habe, dass dieses photochemische Gleichgewicht sich ganz auf der Seite oder sehr weit auf der Seite von NO2 befindet. Limitiert, muss man sagen, limitiert durch das Vorhandensein von Ozon. Denn wenn ich dann, habe ich also einen großen Überschuss von NO, der nicht umgewandelt wird als NO2, weil kein Ozon oder nur zu wenig Ozon da ist. Und auch die Sonnenstrahlung macht da wenig dann noch aus.
Also spielt der Dieselmotor eigentlich gar nicht so unmittelbar die direkte Rolle bei diesem ganzen Prozess?
Korrekt. Aber natürlich, er schafft die Stickoxide in die Straße. Und wie viel NO2 wir dann haben, bestimmt eigentlich Ozon, der Aufenthaltszeit in der Straßenschlucht, also die Durchmischung. Und zum Teil auch noch das Verhältnis, wie viel NO2 das Auto ausstößt.
Das heißt also, ein Drittel weniger Verkehrsaufkommen mit Dieselfahrzeugen bedeutet nicht ein Drittel weniger NO2.
Nein, das können wir ganz klar zeigen an den Messstationen. Die haben wir ausgewertet, die Datensätze. Und daran kann man zeigen, um zum Beispiel ein Drittel zu reduzieren, weil man ein Drittel NO2-Überschreitung hat, braucht man wahrscheinlich in Faktor 2,6 Reduktion der Gesamtemissionen. Und das macht das Problem natürlich noch viel gravierender.
Sie haben es schon angesprochen, in den Hauptverkehrsstraßen vieler Städte werden die Stickoxid-Grenzwerte regelmäßig überschritten. Doch wie hoch die Belastung wirklich ist, liegt nicht nur an der Zahl der Dieselfahrzeuge, sondern auch an der Architektur, der Lage und den Bäumen beispielsweise am Straßenrand. Wie sich das konkret auswirkt, das untersuchen Forscher der Technischen Universität Berlin und Volkert Wildermuth hat sie für uns besucht.
Dichter Verkehr brummt auf den 6 Spuren der Straße des 17. Juni vor der Technischen Universität in Berlin. Doch das beratet Professor Wolfgang Frenzel, Professor für Umweltchemie und Luftreinhaltung, keine Kopfschmerzen. Schließlich gibt es links und rechts neben den Fahrbahnen große Parkplätze und an der Nordseite auch breite Lücken zwischen den Gebäuden. Viel Raum, in dem sich Schadstoffe verteilen und verdünnen können. Problematisch wird es, wenn hohe Häuser in dichter Reihe nah an der Fahrbahn stehen.
Wenn ein hohes Verkehrsaufkommen ist, hat man erstmal eine hohe Emissionsquelle und durch die Straßenschlucht ist der Luftaustausch einfach behindert. Das heißt, die freigesetzten Abgase aus den Fahrzeugen können nicht so schnell entweichen und damit gibt es einen Staueffekt.
Das klingt logisch, aber nach wie vor gibt es kaum Daten zu diesem Effekt. Deshalb hat Wolfgang Frenzel entlang der besonders belasteten Leipziger Straße mehrere Dutzend Messröhrchen aufgehängt. Dabei zeigt sich, obwohl die Autos überall gleich viel Abgase auspusten, verteilt sich die Belastung sehr unterschiedlich.
Da, wo Kreuzungen von 2 größeren Straßen sind, explizit an der Ecke Friedrichstraße und Ecke Wilhelmstraße, waren die höchsten Werte, die deutlich auch höher lagen als die Jahresmittelwerte, die eben für die Leipziger Straße ansonsten gefunden werden. Es gab auf der anderen Seite aber auch kleinere Abschnitte, insbesondere da, wo Häuser etwas zurückgesetzt waren, was kleine Grünflächen gab, wo die Werte dann etwa nur halb so hoch waren wie an den höchstbelasteten Stellen.
Auch wenig befahrene Querstraßen senken die Belastung, einfach weil hier die Schadstoffe seitlich ausweichen können. In einem neuen Projekt will Wolfgang Frenzel zusammen mit seinen Studenten die Stickoxidkonzentration in Schöneberg nahe der ebenfalls sehr befahrenen Hauptstraße ausloten. Vorversuche zeigen, schon eine Straße neben der Hauptstraße ist die Belastung deutlich geringer, genauso wie in Hinterhöfen. Die Messröhrchen werden auch in verschiedenen Stockwerken aufgehängt.
Direkt in Kniehöhe, ich sage manchmal Kinderwagenhöhe, sind die Konzentrationen in der Regel höher. Das ist auch verständlich, weil da ist die Quelle, es ist eben der Auspuff von den Fahrzeugen, die hohe Stickoxidemissionen haben. Wenn man dann auf größere Höhen guckt, dann sieht man, dass es auch Gradienten gibt, die zu einer deutlichen Abnahme führen.
Sind die Häuser niedrig, ist die Luft an vielbefahrenen Straßen schon im ersten Stock wieder erträglich. Bei einer hohen Bebauung kann die Belastung aber noch im zweiten oder dritten Stock problematisch sein. In engen Straßen können hier auch die Berlin-typischen Straßenbäume eine Rolle spielen. Ein dichtes Blätterdach kann wie ein Deckel wirken und die Schadstoffe in Bodennähe halten. Die grünen Blätter selbst sehen zwar frisch und gesund aus, scheinen aber nach ersten Messungen die Stickoxidkonzentration in der direkten Umgebung nicht zu senken. Unterm Strich zeigt sich, ob die Stickoxide zum Problem werden, hängt nicht nur von der Verkehrsdichte ab, sondern ganz maßgeblich auch von den lokalen Gegebenheiten in jeder Straße. Dazu kommt noch ein dritter Faktor, der Wind. Der kann die Schadstoffe wegblasen. Es kommt aber entscheidend auf die Richtung relativ zum Straßenverlauf an. Das hat gerade eine Masterarbeit aus Göteborg gezeigt. Bläst der Wind die Straße entlang, drückt er Abgase einfach nur weiter.
Senkrecht zur Straßenschlucht auftretender Wind führt auch nicht unbedingt zu einer Verdünnung, weil es so eine Art Wirbelbildung gibt, dass die Zirkulation innerhalb der Straße bleibt und damit eben der Luftmassenaustausch einfach gering ist. Und die beste Situation ist eben offensichtlich dann gegeben, wenn der Wind in einem gewissen Winkel eintritt, weil dann ein höherer Austausch der Luftmassen stattfindet.
Die Stickoxid-Situation ändert sich, wir haben es gerade gehört, quasi von Minute zu Minute, vom Ampel abhängig, vom Fahrverhalten, von den Messungen beim Wind. Der Wind spielt eine Rolle, das Wetter, die Verkehrsdichte spielt eine Rolle. Wie ist es eigentlich möglich, sich ein wirklich präzises Bild der Atmosphärenchemie einer Stadt zu machen, um beurteilen zu können, welche Auswirkungen der Dieselverkehr und die Reduktion des Dieselverkehrs dann hat auf die NOx-Werte?
Ja, da sind wir dabei, das zu untersuchen. Das machen wir mit dem Messfahrzeug Mobilab vom Forschungszentrum Jülich, von meinem Institut. Wir können dort im Gegensatz zu dem Grenzwert zeitlich sehr, sehr hoch aufgelöst nicht nur Stickoxide, sondern auch weitere Substanzen in der Atmosphäre, die dann miteinander reagieren, messen. Und das zeigt uns natürlich in der Analyse dieser zeitlich, also im Sekundenmaßstab gemessenen Werte, während wir durch Städte fahren, wir haben Messungen in Berlin gemacht, in Stuttgart, in Düsseldorf, in Köln, in weiteren Städten. Und diese Analyse der Werte zeigen uns, dass wir sehr hohe Spitzenwerte haben, sehr kurzzeitig im Straßenverkehr, dann aber sozusagen mittelgroße Werte. Und wenn man diese ganzen Werte analysiert, kann man sprechen von einem regionalen Hintergrund, der relativ niedrig ist. Hier in der Gegend um Köln herum liegt der vielleicht bei 10 Mikrogramm oder 8 Mikrogramm pro Kubikmeter. Dann ein Wert, ein Hintergrundswert, ein Mittelwert in einem Stadtgebiet, der also über mehrere Regionen, mehrere Straßen sich verteilt. Der liegt so vielleicht abhängig dann von der Region, kann er in Köln zwischen 20 und 30 Mikrogramm liegen, je nachdem, wo sie sind. Und dann in einer Straße Spitzenwerte, und die gehen bis 200, teilweise bis 500 Mikrogramm pro Kubikmeter hoch, sind aber sehr kurzzeitig. Mhm. Und das müssen Sie mitteln. Und das in Modellen zu quantifizieren, ist hoch, hoch schwierig. Und ob das für eine ganze Stadt funktioniert, weiß ich nicht. Das glaube ich eher nicht. Aber was man aus diesen Daten lernt, ist, welche sind die Haupteinflussfaktoren?
Sie sind aber beteiligt als Forschungszentrum Jülich auch an einem Projekt Stadtklima im Wandel. 13 Millionen Euro ist es dem Bundesforschungsministerium wert, Laufzeit bis Mitte 2019. Und Ziel sind atmosphärische Prozesse, Gebäude auflösend, also kleiner als 10 Meter zu realisieren. Wie weit sind Sie? Was gibt es für Zwischenergebnisse?
Also, unser Beitrag dazu sind diese zeitlich hochauflösenden Messungen von atmosphärischen Spurenstoffen. Und es sind ja sehr viele Universitäten und Forschergruppen aus der Meteorologie noch weiter beteiligt daran, die halt meteorologische Messungen machen, also die Strömungen um Gebäude herum in Straßenschluchten und auch Modelle weiterentwickeln. Und die Ergebnisse zurzeit zeigen eben diese hohe Variabilität. Sie zeigen auch Ansätze, wie kann ich das modellieren, und auch dann rückwirkend Ansätze, woran liegt es. Also zum Beispiel diese wunderbare Zahl, die ganz erstaunlich ist, in vielen deutschen Städten ist der Straßenbreite und Höhe der Gebäude ziemlich gleich. Und man stellt fest, es gibt eine Austauschzeit der Luft um circa 5 Minuten. Und das schon als Maßzahl, die natürlich regional unterschiedlich ist, kann aber dazu helfen, wie viel Austausch habe ich, wie viele Emissionen kann ich zulassen?
Selektive katalytische Reduktion, um nochmal ein neues Wort einzuführen, das ist sozusagen die Möglichkeit und der Weg, den Diesel sauberer zu machen. Die Frage dann zum Schluss an Sie gestellt, welche neuen Probleme oder Herausforderungen sind denn damit verbunden? Also dann geht es nicht mehr um Stickoxide, sondern worum geht es dann?
Ja, wir haben ja den SCR-Cut, der in Euro 6 eingebaut ist, der sozusagen Harnstoff benutzt, um thermisch Ammoniak im Abgasstrang zu erzeugen und dann NO2 mit NO2 zu reagieren und Stickstoff daraus zu machen. Ungefährliches Gas, wunderbar, das funktioniert auch, aber Sie müssen den Harnstoff und das Ammoniak sehr genau dosieren. Und in der unterschiedlichen Belastungssituation. Was wir in unserem Messwagen jetzt schon feststellen, dass wir sehr hohe Spitzenkonzentrationen von Ammoniak in Straßenschluchten messen. Auch ein nicht ganz ungefährliches Gas. Und hinzu kommt, und das wird, wenn viele Euro 6 und SCR-Cut-Wagen herumfahren, ein zunehmendes Problem werden. Es entsteht eben nicht nur Ammoniak dabei, sondern auch das Anhydrid der Blausäure, HNCO. Und das in sehr geringen Konzentrationen auch schon heute in Städten messbar ist. Das heißt, selbst wenn wir NO2 reduzieren, es wird in den nächsten Jahren mit dieser Technik, auch mit der weiterentwickelten Technik, neue Fragestellungen geben, die weitere Forschung notwendig macht, Messungen notwendig macht in anderer Form, aber eben auch Verständnis der chemischen Prozesse benötigt.
Gibt es denn für diese Stoffe, die Sie zum Schluss jetzt genannt haben, schon Grenzwerte oder werden wir dann auch eine Grenzwertdiskussion führen müssen? Kurz
zum
Schluss.
Das wird es neue Grenzwerte geben und die Belastungssituation, die daraus sich resultiert, zum Beispiel Ammoniak, fördert auch das Partikelwachstum wieder, das haben Feinstaubbildung, das ist neu zu erkunden, neue Grenzwerte oder auch die Prozesse neu zu untersuchen.
Eine Frage der Werte, der Streit um die Stickoxide in den Städten. Das war Wissenschaft und Brennpunkt heute hier im Deutschlandfunk mit Professor Dr. Andreas Warner, Direktor des Instituts für Energie- und Klimaforschung am Forschungszentrum in Jülich. Die Beiträge stammten von Arndt Reuning und Volkhard Wildermuth. Nächste Woche dann an dieser Stelle hier im Deutschlandfunk aus der Wissenschaftsredaktion. Warten auf den Frieden. Wissenschaftler planen Syriens Wiederaufbau. Am Mikrofon der Sendung für heute bedankt sich für Ihre Aufmerksamkeit Uli Blumenthal.
Sternzeit. 18. November. Der Mann mit der Wasserstofflinie. Morgen vor 100 Jahren kam in Utrecht Henk van der Hulst zur Welt. Er war einer der großen niederländischen Astronomen des 20. Jahrhunderts. Nachdem er zunächst Ingenieur hatte werden wollen, entschied er sich während des Studiums für eine Laufbahn in der Himmelskunde. In den verdunkelten Nächten des Zweiten Weltkriegs begeisterte ihn vor allem die Milchstraße. 1944, da war Henk van der Hulst 25 Jahre alt, berechnete er, dass kalter Wasserstoff im Universum eine charakteristische Strahlung bei 21 cm Wellenlänge abgeben müsste. 7 Jahre später wurde die 21 cm Linie mit Hilfe von Radioteleskopen entdeckt. Mit einem Mal war die neue Radioastronomie tatsächlich ein wichtiger Teil der Astrophysik. Diese Wasserstofflinie ermöglichte unter anderem, die Spiralstruktur der Milchstraße zu erkennen. Nach einem Forschungsaufenthalt in den USA kurz nach dem Krieg kehrte Henk van der Hulst in die Niederlande zurück und nahm eine Stelle an der Sternwarte Leiden an. Er war erster Präsident von COSPA, dem Internationalen Komitee für Weltraumforschung. Das war nach dem Start des ersten Satelliten Sputnik gegründet worden, um zivile Projekte im All zu fördern. Als in den 60er Jahren mit dem Amerikaner John Glenn und dem Russen German Titov zwei Raumfahrer auf einem COSPA-Kongress auftraten, schenkte er ihnen jeweils einen typischen holländischen Holzschuh, geschnitzt aus dem Holz desselben Baumstamms. Im Jahr 2000 ist Henk van der Hulst im Alter von 81 Jahren gestorben.
Thank you. Deutschlandfunk.